SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Andreas Herrler, guten Morgen. Wenn es um Geldanlagen geht, dann besprechen wir normalerweise, welche Formen sich lohnen und wo man sein Geld investieren sollte. Heute machen wir das mal anders und besprechen gleich eine Geldanlageform, die wirklich gar nicht empfehlenswert ist, die aber trotzdem tatsächlich ganz viele Menschen für ganz gut halten, nämlich der Kauf von Anleihen von Fußballvereinen. Unser Thema gleich. Jetzt schauen wir, was am Abend und in der Nacht passiert ist. Und da bemühen sich CDU und CSU weiter um Schadensbegrenzung in der Maskenaffäre. CDU-Chef Armin Laschet hat nun einen Verhaltenskodex für Politiker ins Gespräch gebracht. Der soll zunächst nur für die Abgeordneten von CDU und CSU gelten, sagte Laschet in den ARD-Tagesthemen. Aber
wenn wir uns darauf verständigen, dass alle Parteien da auch mitmachen, kann man das auch für alle verbindlich machen. Bei uns geht es nur darum, wer Mitglied der Union ist, muss bestimmte Regeln einhalten. Die Fraktionsspitze, die Sprecher, alle, die verantwortliche Positionen haben, müssen die Regeln einhalten, die Minister und Staatssekretäre und Ministerpräsidenten einhalten müssen. Wir dürfen gar nichts nebenher verdienen. Es muss jeder Cent offengelegt werden.
In der Maskenaffäre geht es ja um die beiden Unionspolitiker Nicolas Löbel und Georg Nüsslein, die Provisionen für Geschäfte mit Corona-Schutzmasken kassiert hatten. In Baden-Württemberg wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt und weil Löbel aus Mannheim kommt, also aus Baden-Württemberg, kann sich dieser Skandal durchaus auch auf die Wahl auswirken. Das hat Landwirtschaftsminister Peter Haug von der CDU im SWR gesagt und ist darüber entsprechend sauer.
Es ist für mich und für viele andere hoch ärgerlich, weil er für gute Überzeugungen, für gute Ideen abrackert. Und dann wird es einfach so zerschossen, indem er einfach sich in einer Krise bereichert. Das geht nicht. Das Unternehmen und die Politik zu vermischen, das geht gar nicht. Das hat Löbel getan und das ist eigentlich unverzeihlich und unentschuldbar. Und tausende ehrenamtlicher Wahlkämpfer sind hellauf entsetzt, weil sie das niemals für möglich erachtet hätten, dass jemand aus der CDU sowas überhaupt macht.
Löbel und Nüsslein sind mittlerweile aus ihrer jeweiligen Partei ausgetreten. Löbel hat auch sein Bundestagsmandat niedergelegt. Nüsslein will das erst Ende August tun. Seit gestern gibt es in Deutschland kostenlose Corona-Schnelltests für jeden Bürger. Aber die Umsetzung läuft weiter nicht ganz rund. Die niedergelassenen Ärzte werfen Gesundheitsminister Spahn nun vor, ein Testchaos ausgelöst zu haben. Die Verordnung des Ministeriums dazu hätten die Kassenärzte nämlich erst gestern bekommen, hat der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Stefan Hofmeister, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Und da sei es kein Wunder, so sagt er, dass die niedergelassenen Ärzte sich überrollt fühlten. Die Ärzte sollen aber nicht nur testen. Ab April sollen Hausärzte in ganz Deutschland auch impfen und mit den Corona-Schutzimpfungen beginnen. Das hat der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, der bayerische Gesundheitsminister Holecek, am Abend bestätigt.
Die Impfzentren sollen erhalten bleiben, betonte der CSU-Politiker in einem ARD-Extra. Es sei aber wichtig, die Ärzte bald hinzuzuziehen. Damit das klappt, müsse die Bürokratie beim Impfen abgebaut werden. Es brauche ein einfacheres System, um die niedergelassenen Ärzte fürs Impfen zu gewinnen. Bereits vereinbarte Termine in den Zentren sollen bestehen bleiben. In einer weiteren Sitzung wollen die Länder beraten, wer welche Menge an Impfstoff erhält. Der bayerische Gesundheitsminister wies darauf hin, dass keineswegs Impfstoff liegen bleibe. Die Länder seien beim Impfen gut dabei.
Antje Dörfner berichtete. Das Robert-Koch-Institut meldet heute 4.252 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, 309 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bundesweit bei 67,5, also ein bisschen niedriger als gestern. 255 weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Virus gestorben. Das Interview, das der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan dem US-Fernsehen gegeben haben, sorgt auch heute in Großbritannien für viel Wirbel. Meghan hat dem Königshaus unter anderem Rassismus vorgeworfen und Harry hatte gesagt, er fühlte sich im Stich gelassen. Wie in den britischen Medien heute darüber diskutiert wird, berichtet Imke Köhler aus London.
Das Echo in der Presse ist gemischt. What have they done? Was haben sie getan? Fragt die Daily Mail in einem eindeutig anklagenden Ton. Der Kommentar im Express ist überschrieben mit: Meghan hat dich alles gekostet, Harry. Hoffen wir, dass sie es wert ist. Spätestens da zeigt die britische Boulevardpresse also einmal mehr ihre gnadenlose Härte, der Harry und Meghan ja eigentlich entkommen wollten. Aber genau diese Härte kriegen sie nun wieder zu spüren. Die Sun spricht vom Royal Horror und einer taumelnden Königsfamilie nach dem Interview. Und das Blatt Metro bemüht die Kriegsrhetorik. War of the Windsors heißt es da. Bei den Qualitätszeitungen ist der Ton ein anderer. Der Telegraph titelt mit dem Lob von US-Präsident Joe Biden, dass Meghan Mut bewiesen habe. Und der Guardian richtet in seinem Kommentar den Blick auf die eigene Bevölkerung und konstatiert, dass das Land seit dem Umgang mit Prinzessin Diana nichts gelernt habe.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Das wird im Süden Baden-Württembergs ganz schön mit Sonnenschein. Ansonsten doch viele Wolken in Rheinland-Pfalz und im Norden Baden-Württembergs fällt auch ein bisschen Regen oder sogar Schnee. Heute bei 3 bis 10 Grad.
SWR aktuell. Service.
Es gibt viele, viele Möglichkeiten, sein Geld anzulegen, wenn man etwas zum Anlegen hat. Manche Möglichkeiten sind relativ sicher, manche sind riskant und bei wieder anderen schwingen so ein paar Emotionen mit, etwa dann, wenn man Fußballfan ist und in seinen Verein investiert. Verschiedene Clubs geben ja Fananleihen heraus, darüber hinaus sind zwei Bundesligisten sogar börsennotiert. Saidi Solilato ist YouTuber beim Geldratgeber Finanztipp. Ich habe mit ihm gesprochen über Fußball und Geld. Und wollte hören, wie denn das ganz praktisch funktioniert mit diesen Anleihen. Kann ich da einfach bei meinem Verein anklingeln und fragen oder muss der Verein das vorher schon irgendwie angeboten haben?
Normalerweise mit den Fananleihen, die werden zu einem bestimmten Zeitpunkt von dem jeweiligen Club rausgegeben sozusagen und dann kann ich die zeichnen oder winken zunächst mal vermeintlich natürlich recht attraktive Zinsen. Ne? Oftmals ist es ja so, dass die Vereine diese Anleihen rausgeben, um sich eben nicht von den Banken Geld leihen zu müssen, die ihnen vielleicht noch schlechtere Konditionen bieten, sondern dann bieten sie den Fans vielleicht 3, 4, 5, vielleicht sogar 6% pro Jahr und das klingt natürlich erstmal total attraktiv.
Klingt erstmal attraktiv, ist es das auch oder ist es doch relativ riskant?
Das ist sogar ziemlich riskant, das muss man ganz klar sagen. Denn zum einen muss man ganz klar sagen, ich leihe hier das Geld nun letztendlich nicht nur einem Club, sondern einem Wirtschaftsbetrieb. Und dieser Wirtschaftsbetrieb hat gerade Geldbedarf. Und man muss sich klar machen, in den meisten Fällen werden die Vereine diese Fananleihen vielleicht nicht als ganz letztes Mittel einsetzen, aber schon als eines der letzten Mittel. Das heißt, diesem Verein, in den ich da investiere, dem ich mein Geld leihe, dem geht es wahrscheinlich wirtschaftlich nicht gut und die Aussichten sind wahrscheinlich auch nicht gut. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die da 4, 5, 6% Zinsen pro Jahr anbieten müssen, weil sie sonst nämlich das Geld nicht bekommen. Und man kann immer sehen, je höher die Zinsen in so einem Fall, desto größer ist natürlich auch das Risiko. Und ja, wenn der Club pleite geht, dann ist mein Geld wahrscheinlich auch weg.
Aber trotz der hohen Zinsen werden manche Vereine ihre Anleihen dann doch nicht los. Also bekanntes Beispiel hier aus der Region, der erste FC Kaiserslautern. Die Betze-Anleihe, die sogenannte, war jetzt nicht besonders erfolgreich. Warum nicht?
Ja, also das sah erstmal ganz gut aus. Ne? Die haben da, glaube ich, 3 Millionen Euro eingesammelt zu 5% Zinsen. Aber jetzt haben sie zumindest letztes Jahr schon angedeutet, dass sie sich diese 5% Zinsen halt eben nicht leisten können und wollten also eine Stundung der ganzen Geschichte erreichen. Das heißt also, dass die Fans zumindest mal zeitweise auf ihre Zinsen verzichten. Das war jetzt zunächst mal im ersten Zugang nicht erfolgreich. Das heißt, sie hätten 50% Zustimmung gebraucht, um das zu stunden. Das haben sie nicht bekommen. Es waren knapp für 40%. Und jetzt ist tatsächlich fraglich, wie es da weitergeht. Und da hängen also jetzt schon einige Gelder. Natürlich sind da auch viele Fans dabei, die sagen, es ist mir egal, ob ich mein Geld zurückkriege. Aber es sind wahrscheinlich auch einige Geldanleger dabei, die jetzt ein bisschen in die Röhre schauen.
Ich meine, das Ganze klingt wirklich nach unsicheren Anlagen. Muss ich also unter Umständen als Fan bereit sein, das dann wirklich alles als Spende abzuschreiben?
Genau, das, so sollte man das tatsächlich auch sehen. Also ich muss mir, denke ich, als Fan sozusagen selbst ein bisschen in den Spiegel blicken, dass ich das, wenn ich das mache, das wahrscheinlich als eine gewisse Herzensangelegenheit sehen möchte und meinen Verein unterstützen möchte. Wenn es gut läuft, kriege ich vielleicht meine 5% Zinsen oder sowas in Richtung in ein paar Jahren zurück. Und wenn es nicht gut, dann habe ich sozusagen vielleicht noch im letzten Strohhalm für meinen Verein mitgearbeitet. Aber man sollte das natürlich keineswegs als große Geldanlage sehen, wo ich sage, ich bin jetzt auf der Jagd nach 5% Zinsen und vor allen Dingen natürlich nicht einen großen Teil seines Geldes dort investieren.
Der YouTuber Saidi vom Geldratgeber Finanztipp.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Es gibt ja immer noch viel zu tun, um das Zusammenleben zwischen Deutschen und Menschen mit ausländischen Wurzeln zu verbessern. Heute will der 13. Integrationsgipfel Zwischenbilanz ziehen. Im Mittelpunkt stehen der Abschluss des Nationalen Aktionsplans Integration, aber auch die Herausforderung von Integration in Corona-Zeiten. Nina Amin berichtet.
Deutschland habe in den letzten Jahren einiges erreicht, sagt Integrationsstaatsministerin Annette Wiedmann-Mautz. Jetzt müsse alles daran gesetzt werden, dass die Erfolge durch die Corona-Pandemie nicht zurückgeworfen werden. Der nationale Aktionsplan Integration trage dem Rechnung, beispielsweise indem Integrationskurse oder Beratungen digital angeboten werden. Die Bundesregierung arbeitet mit verschiedenen Akteuren seit 3 Jahren an dem Aktionsplan. Heute sollen die letzten beiden der 5 Integrationsphasen vorgestellt werden. Sie tragen die Überschriften Zusammenwachsen und Zusammenhalt. Dabei geht es um mehr Teilhabe und politische Partizipation, besonders in den Bereichen Gesundheitswesen, Sport, Kultur und Medien, aber auch in der Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst.
Inwieweit ist Bereitschaftszeit Arbeitszeit? Zu dieser Frage wird der Europäische Gerichtshof heute ein Urteil sprechen. Konkret geht es um einen Feuerwehrmann aus Offenbach, der seine Bereitschaft zwar außerhalb der Dienststelle verbringen darf, er hat aber die Vorgabe, innerhalb von 20 Minuten in Arbeitskleidung und mit dem Einsatzfahrzeug die Stadtgrenze zu erreichen. Bernd Wolf aus der SWR Rechtsredaktion ist der Auffassung, dass der EuGH zugunsten des Feuerwehrmanns urteilen könnte.
Zum einen hat der EuGH vor 3 Jahren mal entschieden, ein Bereitschaftsdienst zu Hause ist, wenn einen der Arbeitgeber jederzeit anrufen und innerhalb kurzer Zeit irgendwo hinschicken kann. Ein solcher Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit. Allerdings, wie die bezahlt werden muss, das hat der EuGH nicht gesagt. Zum anderen hat der Generalanwalt, ein wichtiger, einflussreicher Gutachter am Europäischen Gerichtshof, der hat bei dem Offenbacher Feuerwehrmann dafür plädiert, ob es Arbeitszeit oder Ruhezeit ist, das richte sich danach, wie intensiv die Einschränkungen sind, mit denen sich der Arbeitnehmer den Weisungen des Arbeitgebers unterwerfen muss. Und da zählten vor allem auch die Reaktionszeit auf den Ruf des Arbeitgebers. 20 Minuten, von wo auch immer, am Einsatzort, das ist schon eine recht intensive Einschränkung.
Die Erklärung von Bernd Wolf. Das Urteil wird ab 9.30 Uhr erwartet. Der Corona-Lockdown in Baden-Württemberg wird heute weiter gelockert. Die ersten Kultureinrichtungen dürfen wieder öffnen. Und da gelten dieselben Vorgaben wie im Einzelhandel, berichtet Reinhard Nürnberg.
Bei Inzidenzwerten unter 100 werden vereinbarte Termine vergeben. Ab regionalen Werten unter 50 ist der Besuch auch ohne Termin möglich. Das hat die grüne Kunstministerin Theresia Bauer mitgeteilt. Die staatlichen Kunsthallen in Karlsruhe und in Baden-Baden öffnen bereits heute ihre Ausstellungen. Am 16. März folgen das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe und das Badische Landesmuseum. In Stuttgart öffnen die Staatsgalerie, das Staatliche Museum für Naturkunde, das Haus der Geschichte und das Landesmuseum Württemberg. Auch das Augustinermuseum in Freiburg und das Stadtmuseum Ulm öffnen am 16. März.
Und über das, was heute wichtig wird, informieren wir natürlich weiter. Im Radio zum einen, SWR Aktuell, dann auch auf swraktuell.de und in der kostenlosen SWR Aktuell App.
SWR Aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.